Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Die Debatten, die gerade angeklungen sind, sie sind Teil des olympischen Programms auch gewesen, wurden ja heftig diskutiert. Boxen und die Eröffnungsfeier hat schon mehrfach angesprochen. Und mit dem Sporthistoriker Dieter Blecking konnte ich genau darüber vor der Sendung kurz sprechen, inwieweit nämlich solche Debatten, die ja auch Gesellschaft und Kultur betreffen, zur Bühne der Spiele gehören und von den Spielen als Bühne genutzt werden.
Ja, natürlich. Das war in der Antike so. Man bezieht sich ja ständig auf die Antike mit falschen Vorstellungen. Also den Olympischen Frieden hat es ja nicht gegeben. Aber natürlich sind die Spiele immer schon gewesen die Bühne für alles, was anlag. Das hat aber damit zu tun, dass die Olympischen Spiele im Kontext der Modernisierung, also dieses gesellschaftlichen Prozesses, entstehen, der im 19. Jahrhundert angestrieben durch die Französische Revolution, da wir gerade in Paris sozusagen zusammen sind, und angetrieben durch die technologische und die industrielle Revolution, mit dem großen Versprechen angerückt ist, dass alle mitmachen können bei diesem Prozess und dass in diesem Prozess der Modernisierung alle auf ihre Kosten kommen, alle emanzipiert werden. Das ist ja Teil des Versprechens der alten Moderne. Und die alte Moderne hat dieses Versprechen ja teilweise auch eingelöst, wenn Sie sich zum Beispiel die Geschichte des Frauensports jetzt bezogen auf die Olympischen Spiele, aber auch sonst angucken. Also von daher müssen wir nicht überrascht sein, dass alles jetzt auf dem Tisch liegt und eine neue Diskussion jetzt, diese bekannte Differences of Sexual Development, wobei sexuell biologisch gemeint ist. Und das haben wir jetzt auch auf dem Tisch. Und der Sport sucht nach Lösungen und hat zurzeit keine.
Aber liegt es einfach daran, dass die ganze Welt quasi Aufmerksamkeit hat für diese Spiele, dass man eben solche Dinge auch verhandeln muss? Man könnte ja auch sagen, man versucht diese Themen so weit es möglich rauszuhalten. Das versucht das IOC ja eigentlich auch in der meisten Zeit.
Das IOC versucht das und scheitert eben, weil diese Form, also im Sport spricht man ja davon, dass man antizipieren muss, gerade in Mannschaftsspielen. Würde das IOC sozusagen von den Mannschaftsspielen lernen, dass man bestimmte Sachen vorher klären muss, sonst kommt man nicht an den Ball oder sonst bekommt man keine Lösung für das Problem. In der Frage, die jetzt anliegt, die Frage der Sexual Differences, überschneidet sich ja mit der nationalkulturellen Identität vieler Algerier. Deswegen ist die Halle ja auch fast bei diesem Finale und auch vorher explodiert. Und die dritte Ebene, die natürlich da auch eine Rolle spielt, das ist der Versuch der russischen Seite, die Spiele zu mobben. Und dort hat man dann einen Ansatzpunkt gefunden. Da überschneiden sich also jetzt drei Ebenen im Grunde, die alle nicht unschwierig sind und nicht unproblematisch. Aber das IOC hätte es wissen müssen, weil die ja auch Zeitungen lesen wie wir. Ja.
Was es natürlich auch nicht gegeben hat während der Olympischen Spiele, Sie haben den Olympischen Frieden oder Waffenstillstand schon angesprochen, den gab es nicht. Es hat sich sogar an vielen Orten der Welt sogar verschlimmert, die Situation. Ja. Aber gewähren die Spiele dann trotzdem für viele, nicht in den Krisengebieten selbst, eine Art Pause in dieser Zeit?
Ja, sicher. Also die Menschheit würde ja wahrscheinlich noch neurotischer, als sie schon reagiert, wenn es diese Pause nicht gäbe. In dieser Pause liegt ja die große Chance der Spiele. Diese Pause bedeutet ja nicht, dass man das alles vergisst. Die Pause bedeutet, dass man für einen kurzen Moment durchatmet. Und gleichzeitig könnte dieses Durchatmen, wenn es vernünftig organisiert würde oder intelligent organisiert würde, natürlich auch Möglichkeiten zur Reflexion von Problemen bieten, die man in aller Eile nicht bearbeiten kann, die man aber vielleicht in diesem Kontext bearbeiten kann. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, schlecht vorbereitet. Das IOC sitzt, wie viele Politiker und wie Politik häufig es tut, sitzt die Probleme aus und das funktioniert nicht.
Was ist denn dann heute 2024 oder im 21. Jahrhundert noch der Zweck von Olympia, diese Pause zu bieten für die Welt? Es ist ja eigentlich ein Sportfest.
Ja, es ist ein großes Sportfest, aber jetzt nochmal ein antiker Bezug, vielleicht doch noch, auch wenn es mit dem Olympischen Frieden nicht so klappt. In der Antike war es ein riesiges Fest, das alle 4 Jahre stattfand und andere Feste, die dann die anderen 3 Jahre in irgendeiner Form auch füllten, bei dem man genau das gemacht hat, was hier ausgeschlossen werden soll. Man hat Politik gemacht, man hat Dekrete, die man sonst nicht los wurde, weil die antike Welt ja schwerer kommunizierte. Man hat Dekrete verteilt, man hat Reden gehalten, man hat versucht, Konflikte zu lösen, man hat Waffen gesammelt, man hat Gottesdienst betrieben, weil die Spiele ja dem Zeus gewidmet waren. Es war Teil eines Lebens, in dem man kommuniziert hat, in dem man Probleme gelöst hat. Das könnten die Spieler heute sich zum Beispiel nehmen. Also jemand, der damals sich dafür nicht interessiert hat, galt im antiken Jargon als Idiotes. Die deutsche Übersetzung ist Idiot. Das war nicht so schlecht konnotiert wie heute, aber es bedeutete schon, da kümmert sich jemand nicht um die öffentlichen Angelegenheiten. Die Spieler heute versuchen, die öffentlichen Angelegenheiten zu suspendieren und damit sich, jetzt sage ich es mal salopp, vom Halse zu schaffen, was eben nicht funktioniert.
Kann man denn schon einschätzen, wo sich Paris, Sie als Historiker können das vielleicht ganz gut, einsortieren wird in der Geschichte? Schon nach der Eröffnungsfeier haben ja die euphorischsten der Kommentare gesagt, es beginnt eine neue olympische Ära.
Na gut, die Eröffnungsfeier, über die könnte man jetzt sehr lange reden. Mischung zwischen Kitsch, Operette und großer Oper. Und alles ist erlaubt. Eine neue Ära beginnt vielleicht viel kritischer anzuschauen, als die des Lobes vollen über die Eröffnungsgeschichte meinen. Denn es könnte auch der Beginn der Spaltung der olympischen Bewegung sein. Deswegen ist das IOC ja da auch etwas panisch und sammelt auch seine intellektuellen Truppen, um dagegen zu halten. Also das könnte in der Tat ganz anders als des Lobes vollen meinen. Es könnte in der Tat ein Wendepunkt in der Geschichte Olympias sein oder eine neue Etappe. Jedenfalls muss sich Olympia im Prinzip neu erfinden. So weitermachen funktioniert ja nicht. Denn mit Belarus und mit Russland hat ja ein großer Teil der Weltbevölkerung und auch der Sportler, die dazugehören, haben gefehlt. Ja.
Aber diese Etappe, die Sie da ansprechen, diese Veränderung, war das ein Schritt dahin, Paris? War das auf dem Weg zu einem friedlich-fröhlich globalen Sportfest?
Das kann man in Paris nicht ankreiden, was dort geschehen ist. Also die große Auseinandersetzung ist ja im Schatten, also es ist immer natürlich interessant, im Schatten der Spiele von Peking. Zwischen dem Ende der Winterspiele in Peking und dem Beginn der Paralympics hat die große Zäsur stattgefunden. Angekündigt hat sie sich schon darin, dass die russische Administration ja schon seit quasi Jahrzehnten sich nicht gehalten hat an die Regeln des Weltsports oder an die olympische Ethik, an gar nichts gehalten hat und das jetzt eben einen Punkt erreicht hat, an dem selbst das IOC handeln musste. Also von daher das einzuschätzen, was Paris war. Also es hat viel Hoffnung erzeugt. Es wird sehr euphemistisch über die Spiele geredet. Wegen des großen Eindrucks, den die Eröffnungsfeier hinterlassen hat, wegen des großen Eindrucks und des großen, wirklich tollen Eindrucks, welchen Olympia immer hinterlässt, weil es tatsächlich für einen Moment etwas ist, ein Moment, in dem die Welt den Atem anhält, in dem die Uhren angehalten werden. Und das ist ein Moment, das kann ein Moment großer Schönheit sein. Und der Moment wird aber natürlich irgendwann vorbei sein.